Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. In Deutschland leben Schätzungen nach fast 10 Millionen Menschen mit einer Behinderung oder körperlichen Einschränkungen. Die können eine Folge von Unfall sein, von Krankheit oder sie kommen einfach mit dem Alter. Eine gute Versorgung mit Hilfsmitteln kann körperliche Einschränkungen teilweise ausgleichen und so zu einem aktiven und selbstbestimmten Leben beitragen. Die Palette an solchen Hilfsmitteln ist dabei sehr groß, von speziellem Essbesteck über Haltegriffe, Duschsitze, Hörhilfen, Rollatoren, Rollstühlen bis hin zu Prothesen. Was nötig ist und was wirklich helfen kann, das hängt von den individuellen Lebensumständen ab. Doch um wirklich davon zu profitieren, braucht es einen guten Überblick und eine gute Beratung. Dazu kommt die Frage, welche Kosten übernommen werden und worauf es zu achten gilt, wenn ein Rollator, eine Duschhilfe oder ein anderes Hilfsmittel angeschafft wird. Um diese und weitere Fragen geht es heute in der Sendung. Sie können auch gerne eigene Fragen zum Thema Hilfsmittelversorgung stellen oder Erfahrungen schildern. Entweder indem Sie anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen zum Thema Hilfsmittelversorgung hier in der Sendung. Davor blicken wir nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr in unserem wochenaktuellen Sendungsteil auf zwei andere medizinische Themen. Wir sprechen mit dem Mediziner Christian Karajanidis, Mitglied im Corona-Expertinnenrat der Bundesregierung, darüber, was die Sommerwelle für die Kliniken bedeutet und wie das Gesundheitssystem für den Herbst und Winter aufgestellt werden sollte. Wir blicken außerdem auf den aktuellen Stand zu Symptomen, Therapie und Impfkonzept bei Affenpocken. Gerade gab es ja die ersten Impfstofflieferungen nach Deutschland. Und nach den Nachrichten um 11.05 Uhr hören Sie eine neue Folge unserer Serie Der besondere Fall, in dem wir außergewöhnliche medizinische Spurensuchen rekonstruieren. Heute geht es um den Fall einer jungen Frau mit starken Bewegungsstörungen, für die erst nach Jahren eine Erklärung gefunden wurde. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung. Für das Schwerpunktthema Hilfsmittelversorgung haben wir heute eine Expertin und einen Experten zugeschaltet. Zuerst Sibylle Liebchen-Oft von Barrierefrei Leben e.V., ein Verein für Hilfsmittelberatung, Wohnraumanpassung und barrierefreie Bauberatung in Hamburg. Guten Morgen, Frau Liebchen-Oft, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, ich grüße Sie.
Und dann Professor Bernhard Greitemann, ärztlicher Direktor der Klinik Münsterland am Reha-Klinikum Bad Rothenfelde und Mitglied im Fachausschuss Hilfsmittelversorgung der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Greitemann.
Guten Morgen, Herr Pyritz, hallo.
Guten Morgen. Lassen Sie uns mal mit ein paar Grundlagen anfangen. Herr Greitemann, wie viele Menschen in Deutschland sind regelmäßig auf Hilfsmittel angewiesen und wie gut sind eigentlich die Zahlen dazu?
Die Zahlen sind, um das von vornherein zu sagen, relativ schwierig zu erheben. Der Bedarf ist vielleicht höher, als man eigentlich vermuten könnte. Man kommt gut an die Zahlen der gesetzlichen Krankenversicherung, die ja Hauptkostenträger ist, heran. Da haben wir etwa 9,3 Milliarden Ausgaben. Im Jahr 2020 gab es ja schon mal eine Riesenmenge. Aber ich glaube, dass doch deutlich mehr Betroffene hilfsmittelbedürftig sind und sie bisher noch nicht beansprucht haben.
Frau Liebchen-Oft, ich habe es in der Anmoderation schon kurz angesprochen. Es gibt eine sehr große Palette, sehr großes Spektrum an solchen Hilfsmitteln. Wenn wir die an dieser Stelle einmal etwas sortieren, da gibt es erstmal das Stichwort Mobilitätshilfen. Was fällt alles darunter?
Ach so, Mobilitätshilfen fangen eigentlich an von einfachen Gehhilfen, also Stöcken oder Unterarmgehhilfen. Dann gibt es die Rollatoren, manuelle Rollstühle, Elektrorollstühle. Und die Scooter würde ich da mit zuzählen.
Nächstes Stichwort Orthesen, auch sehr verbreitet. Was fällt alles darunter?
Achso.
Frau Liebchen-Oft, ja, machen Sie ruhig weiter.
Ach nein, das würde ich gerne an Herrn Dr. Greitemann weitergeben.
Können wir auch gerne machen, Herr Dr. Greitemann. Orthesen und Prothesen vielleicht, dass Sie da einen kleinen Überblick geben.
Ja. Prothesen, fangen wir damit an, das sind Körperersatzstücke. Das heißt, irgendwo fehlt ein Körperteil durch eine Amputation meistens oder eine angeborene Fehlbildung und dann wird das ersetzt, das nennt man dann Prothesen. Orthesen sind eigentlich das, was man früher unter Apparaten bezeichnet hatte. Das kann anfangen von Bandagen über sprunggelenkssichernde Orthesen, also das sind diese typischen U-förmigen Hilfsmittel, die nach Umknicktraumata beispielsweise gegeben werden. Das können aber auch Rückenorthesen sein, bis hin zu Korsetten, beispielsweise bei den ganz jungen Mädchen, die Wirbelsäulenverkrümmungen haben als Beispiel. Das können Halskrawatten und ähnliche Sachen sein.
Dann gibt es noch den großen Bereich der Transferhilfen. Ich weiß nicht, Frau Liebchen, oft wollen Sie da noch mal einen Überblick geben?
Genau, das ist oft zur Pflegeerleichterung. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Patienten vom Bett besser in den Rollstuhl zu bekommen über ein Liftsystem, über fahrbare Lifter oder Deckenlifter. Das kann man sich wie ein kleines Kransystem vorstellen. Da werden die Patienten eben in ein Tuch gepackt und hochgehoben. Aber es gibt auch einfache Transferhilfen, wie zum Beispiel eine Drehscheibe, auf der man den Patienten stehen kann, wenn man ihn aus dem Rollstuhl hochnimmt und mit dem man ihn dann ein Stück drehen kann. Oder auch Gleitbretter, mit denen man den Patienten vom Rollstuhl zum Beispiel in den Bett ins Bett ziehen kann und der Patient bleibt dabei sitzen.
Dann vielleicht noch der große Bereich, der manchmal so ein bisschen übersehen wird, Alltagshilfen, also kleinere Hilfsmittel für den Alltag.
Genau, das sind ganz wichtige Hilfsmittel, finde ich, als Ergotherapeutin. Das sind zum Beispiel Bestecke, die benutzt werden von Patienten, die Arthrose haben, die schlecht greifen können. Oder es gibt da auch spezielle Hilfsmittel für die Körperhygiene, zum Beispiel Kammverlängerungen, spezielle Bürsten für Einhänder, oder Strumpfanzieher, Greifhilfen, wenn ein Patient zum Beispiel Probleme hat, sich zu beugen, gibt es diese Greifhilfen, damit er etwas aufheben kann.
Mhm. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Hilfen. Entschuldigung, ja.
Und Ess- und Trinkhilfen würde ich noch gerne erwähnen, ja.
Bettschutzeinlagen, Inkontinenzhilfen, Applikationshilfen, elektrische Sessel, das gehört auch alles noch dazu. Seh- und Hörhilfen, die werden wir heute allerdings nur am Rande behandeln, weil wir dazu auch häufig eigene Sendungen haben. Herr Greitemann, wenn man das so ein bisschen verallgemeinern kann, welche Erkrankungen und Verletzungen oder auch welche Entwicklungen im Leben führen denn häufig dazu, dass jemand letztendlich auf ein Hilfsmittel angewiesen ist?
Oh, das kann vielfältig sein. Frau Liebchen hat das ja schon gesagt, beispielsweise bei Verschleißerkrankungen, also die Arthrosen an den großen Gelenken, wenn die Mobilität dadurch eingeschränkt ist, sieht man klassisch bei den älteren Leuten, die brauchen dann schon Mobilitätshilfen, klassisch den Rollator beispielsweise oder vielleicht nur einen Handstock. Das ist eine Möglichkeit. Dann haben wir die zweite Gruppe, das sind die Unfallpatienten, die dann meistens entweder eine starke Beeinträchtigung nach einem Unfall haben oder gar eine Amputation. Die brauchen entsprechende Sachen. Dann können sie die beispielsweise Diabetes haben und da brauchen sie Diabetesmessgeräte oder Blutdruckerhöhungen, brauchen ein Blutdruckmessgerät. Dann die große Gruppe der Patienten, die Venenprobleme haben oder Lymphödeme, Kompressionshilfsmittel hören dazu. Sie haben schon angesprochen, Seh- und Hörhilfen oder Inkontinenzhilfen, all das ist ein Riesenbereich, auch die Betroffenen halt sind von diesen Problemen.
Mhm. Welche Rolle spielen denn Hilfsmittel zunächst mal als zeitlich begrenzter Bestandteil der Krankenbehandlung oder der medizinischen Rehabilitation, bevor sie dann tatsächlich zum dauerhaften Begleiter im Alltag werden?
Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Im Prinzip sollte man Hilfsmittel natürlich nur geben, wenn sie auch wirklich nötig sind. Manchmal sieht man Überversorgungen. Ich habe aber schon angedeutet, dass ich der Meinung bin, dass viele Patienten noch mehr von Hilfsmitteln profitieren könnten. Deshalb gilt es in der Rehabilitation sicherlich bei uns mit Schwerpunkt auch im Bereich der Ergotherapie abzuklären, welche Hilfsmittel braucht der Betroffene überhaupt, um dann hinterher eine vernünftige Verordnung für die Langzeit machen zu können. Bei den Prothesen, also bei den Körperersatzteilen, gibt es jetzt Gott sei Dank seit einiger Zeit die Möglichkeit, dass man auch sehr teure Passteile beispielsweise für Oberschenkelprothesen leihweise verordnen kann, damit der Patient in der Rehabilitation, aber auch in der Zeit danach, damit lernen kann zu laufen, damit dann zeigen kann, dass er dieses Hilfsmittel nutzt. Und das ist natürlich dann für alle eine Win-Win-Situation, wenn nämlich die Krankenkasse auch überzeugt ist, aha, es lohnt sich, dieses teure Hilfsmittel einzusetzen.
Lassen uns dann nochmal konkret auf diese Kette und die Kette von Akteuren schauen. Wer entscheidet, welches Hilfsmittel in der Reha oder dann später auch im Alltag gebraucht wird? Wie ist da der konkrete Ablauf vom Arztbesuch bis zum letztendlichen Erhalt des Hilfsmittels?
Da muss man ein bisschen unterscheiden.
Anfängt damit, dass der Patient erstmal selbst.
Achso. Ja. Machen wir nacheinander. Herr Greitemann, fangen Sie vielleicht an.
Ja, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem Bereich akut. Also beispielsweise, Sie suchen Ihren niedergelassenen Arzt auf und haben irgendein Problem. Dann ist meistens eine Verordnung seitens des niedergelassenen Arztes, dann die Einleitung für die Hilfsmittelversorgung. In der Rehabilitation geht das, sage ich mal, vielleicht sogar etwas besser. Warum? Weil Sie da im Team Inputs kriegen. Es wurde gerade schon gesagt, der Patient muss mit ins Boot genommen werden, das ist völlig klar. Aber wir kriegen dann natürlich aus der Ergotherapie, aus der Pflege, aus der Krankengymnastik, eben auch aus dem ärztlichen Bereich Inputs. Und dann überlegt man, wie kann ich die Funktion des Patienten verbessern? Das heißt, wie kann ich seinen Funktionsausfall, den er hat, durch, was weiß ich was, eine Arthrose oder einen Gliedmaßenverlust, wie kann ich den kompensieren mit bestmöglicher Ausstattung? Dann bespricht man das mit dem Patienten und ganz wichtig mit seinen Angehörigen, wenn möglich, weil die müssen auch mit ins Boot genommen werden. Dann hat man, wenn man so will, eine Teamentscheidung und kann dann auch eine Verordnung nach Funktionskriterien fertig machen.
Mhm. Frau Liebchen-Oft, wollen Sie ergänzen?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nicht gehört habe, aber ich finde die Erprobung nochmal ganz wichtig.
Da kommen wir gleich.
Das ist auch sehr entscheidend.
Ja, da kommen wir gleich auch nochmal im Detail drauf zu sprechen.
Ja.
Nehmen wir vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Wie wird zum Beispiel entschieden, ob jemand ein Rezept, eine Verordnung für einen elektrisch betriebenen Rollstuhl bekommt oder nicht? Was spielt da alles mit hinein? Herr Greitemann.
Ja, also beispielsweise, da kommt hin rein, er muss passen. Das heißt, die Ergotherapeuten bei uns gucken nach Sitzbreite, Sitztiefe und so weiter. Das ist beim Rollstuhl eigentlich Standard, dass man sich danach anguckt. Also es darf kein älterer Mensch beispielsweise, der in Anführungszeichen schmal und zartgliedrig ist, in einem solchen Rollstuhl dann in Anführungszeichen ertrinken. Der muss also an die Körperfunktionen oder die Körperausmaße entsprechend angepasst sein. Man muss gucken, kann derjenige einen Elektrorollstuhl beispielsweise auch verantwortungsvoll im Straßenverkehr nutzen. Das heißt, man muss also auch da schauen, wie ist die Sicherheit im Verkehr. Und dann muss man entscheiden, es wurde schon angesprochen, Scooter oder Elektrorollstuhl, brauche ich jetzt wirklich einen Elektrorollstuhl oder reicht nicht ein Scooter, der natürlich wesentlich mobiler ist, etc.
Mhm. Es gibt ein Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen, in dem die Produkte aufgeführt sind, die erstattet werden. Über 36.000 Hilfsmittel sind darin gelistet. Darunter das zu finden, das optimal zu den individuellen Lebensumständen passt, ist manchmal nicht ganz einfach und erfordert eine gründliche Beratung. Annike Meyer hat für uns so eine Beratung mit Ihnen, Frau Liebchen-Oft, beim Verein Barrierefrei Leben in Hamburg begleitet.
Eigentlich ist die 80-Jährige aus Hamburg noch ziemlich fit, aber einige Dinge funktionieren doch nicht mehr ganz so gut wie früher.
Also vor allen Dingen habe ich gedacht, dass also ich irgendwie noch mal ein paar Griffe haben will, wenn ich aus der Badewanne steige oder und sowas. Ne?
Bei einem Beratungsgespräch mit Sibylle Liebchen-Oft in den Ausstellungsräumen des Vereins Barrierefrei Leben in Hamburg möchte sie sich erst einmal einen Überblick verschaffen, welche Möglichkeiten es so gibt. Bevor es daran gehen kann, konkrete Lösungen anzuschauen, müssen aber erst einmal ein paar Fragen geklärt werden. Wie ist Ihre allgemeine Lebenssituation? Hat sie im Alltag Hilfe? Welche gesundheitlichen Beschwerden gibt es? Und wie viel Platz steht überhaupt zur Verfügung?
Können Sie mir die Situation Badezimmer mal so ein bisschen aufmalen, wo die Badewanne und die Dusche ist so ungefähr?
Lieber, also, dann hier die Tür ist, ne?
Ja.
So, dann ist hier das Waschbecken.
Ja.
Anhand der Skizze wird besprochen, an welchen Stellen im Bad mehr Sicherheit gewünscht wird.
Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal nach unten und nehmen Zollstock mit.
Vorbei an Rollatoren, Treppenliften und Tellern, deren Oberfläche Gemüse und Fleisch vom Wegrutschen abhält und so das Essen mit einer Hand erleichtert, führt Sibylle Liebchen-Oft ihre Klientin zu den Schaubadezimmern.
Also es gibt unterschiedliche Haltegriffserien. Ne? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Haltegriff für die Toilette haben wollen, da könnten wir überlegen, ob Sie zum Beispiel einen Stützklappgriff nehmen. Das wäre dann sowas.
Also der Handtuch.
Stützklappgriff, einfacher Haltegriff, Duschsitz oder Wannenlift. Was in Frage kommt, hängt davon ab, wie viel Platz ist, ob die Wand für eine Montage geeignet ist und nicht zuletzt auch davon, wie gut die Lösung gefällt. Eine halbe Stunde und verschiedene Bad-Szenarien später sind die Beraterin und ihre Klientin weiter, aber noch nicht zu einem Ergebnis gekommen.
Also so im Moment würde ich sowas nicht haben wollen. Vorerst
ist für die rüstige 80-Jährige vor allem das sichere Ein- und Aussteigen aus der Wanne ein Thema. Ein Griff, der mit Saugnäpfen an den Kacheln befestigt werden kann, könnte funktionieren.
Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit als Einstiegshilfe. Es gibt zum Beispiel auch so ein Badebrett. Dann könnten Sie sich von draußen raufsetzen, die Beine reinschwenken.
Sibylle Liebchen-Oft setzt sich auf das Plastikbrett, das quer über die Wanne gelegt ist, und hebt mit einer Drehung die Beine in die Wanne.
Ja, und hier könnten Sie dann auch einen Moment sitzen und sich abtrocknen, wenn Sie wollen.
Ja, dann kann man da oder die ihre Füße gleich machen und dann drüber schwenken. Das ist
ja.
Und das finde ich eine ganz gute Idee.
Im Bedarfsfall übernimmt die Krankenkasse zumindest anteilig die Kosten für das Hilfsmittel. Damit es funktioniert, bekommt die Klientin von Sibylle Liebchen oft ein Prospekt, mit dem sie zum Arzt geht, der dann ein Rezept ausstellt.
Das finde ich nicht schlecht, das finde ich ganz gut.
Ja.
Eine Reportage von Anneke Meyer. Frau Liebchen-Oft, wir haben Sie da gerade gehört im Beratungsgespräch. Ist das ein typischer Fall, den wir da miterlebt haben, dass erstmal ein Überblick über unterschiedliche Varianten von Hilfsmitteln nötig ist, die dann auch erstmal individuell erprobt werden müssen und dass es da eben auch individuelle Vorlieben gibt?
Ja, sicherlich. Also wie gesagt, ich arbeite ja in dem Haus für Barrierefreiheit in Hamburg als Ergotherapeutin und wir haben die Möglichkeit, auf 600 Quadratmetern ganz viele Hilfsmittel und Umbaulösungen zu zeigen. Und das wird immer gerne in Anspruch genommen, dass die Leute erstmal durchgehen, sich überhaupt erstmal informieren, was gibt es überhaupt, und dass wir dann eigentlich ins Gespräch gehen und genau gucken, wo drückt der Schuh. Dann erstelle ich ein Anforderungsprofil, gucke eben, wer das Hilfsmittel benutzt, was für eine Erkrankung vorliegt, in welcher Umgebung das Hilfsmittel benutzt wird. Und dann gehen wir eben nach unten in die Ausstellung und versuchen dann verschiedene Hilfsmittel.
Frau Liebchen-Oft, jetzt ist anscheinend
Ratsuchenden am besten selbst entscheiden, was für sie gut ist. Mhm. Und ich war zuerst da bei dieser Beratung auf einem ganz anderen Weg und wollte ihr eben Haltegriffe geben oder empfehlen. Und sie wollte aber was ganz anderes und dann war ich ganz froh und sie sicherlich auch, dass wir dann dieses Badebrett auch gefunden haben.
Mhm. Wer übernimmt sonst noch die konkrete Beratung bei der Auswahl des passenden Hilfsmittels? Es gibt ja nun nicht überall so einen beratenden Verein wie Ihren, das übernehmen dann häufig Sanitätshäuser beispielsweise.
Genau, also es ist so, wie Herr Greitemann schon gesagt hat, dass natürlich entweder Therapeuten das machen können, auch Therapeuten aus Praxen, wo die Patienten vielleicht in Behandlung sind, die können das übernehmen.
Jetzt hören wir sie wieder nicht, Frau Liebchen-Oft, deswegen.
Und den Patienten auch gut kommen und pflegen. Und natürlich dann die Sanitätsfachgeschäfte bzw. Reha-Technikfirmen, die dementsprechend dann Mitarbeiter haben, die auch eine Beratung durchführen können.
Mhm. Herr Greitemann, wenn es jetzt darum geht, wie gut Patientinnen und Patienten auf die Auswahl eines Hilfsmittels überhaupt vorbereitet sind, also bevor es an die konkrete Anschaffung geht. Welche Rolle spielen dann dabei Ärztinnen und Ärzte, die ja ein Rezept dafür ausstellen, wofür das Hilfsmittel ist und wie es richtig eingesetzt wird? Gerade bei technischen Geräten sind damit ja auch wichtige Fragen der Sicherheit verbunden.
Sie sprechen einen Punkt an, der durchaus ein bisschen kritisch zu diskutieren ist. Weil viele meiner Kollegen haben letztendlich keine profunde Ausbildung im Bereich der Hilfsmittel. Normalerweise wird es ja eingeleitet über eine Hilfsmittelverordnung. Und da gibt es eben verschiedene Wege. Wenn ich wirklich als niedergelassener Arzt da mich unsicher fühle, dann würde ich gut fahren, wenn ich die Krankheit beschreibe, wenn ich den Funktionsausfall beschreibe, den ich durch das Hilfsmittel kompensieren möchte. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und ihn damit dann in eine Beratung bringe. Das heißt, dass klassischerweise, üblicherweise die Sanitätshäuser, die im Umfeld sind, oder wenn ich eine größere Beratungsstelle zur Verfügung habe, wie in Hamburg, dann nutze ich natürlich sowas. Wenn ich in der Reha bin, habe ich das Glück, dann kann ich das in diesem Team halt letztendlich erarbeiten. Aber das ist ja ein eher, ich sag mal, seltenerer Fall. Die breite Masse wird über die ersten Wege eingeleitet. Wichtig wäre bei uns, in meinem Fachbereich Orthopädie, Unfallchirurgie, da haben wir eine Ausbildung im Bereich der Hilfsmittel, würden uns aber auch selbst da wünschen, dass mehr Kollegen diesen Bereich dann auch wirklich profunde erlernen würden, um, wenn man so will, dadurch zielgerichteter die Versorgung einleiten zu können und eben Über- und Fehlversorgung zu vermeiden. Ne?
Mhm. Schauen wir noch kurz auf die Kostenfrage. Wer übernimmt die Kosten? Wie hoch ist der Eigenanteil bei Hilfsmitteln, die vom Arzt, von der Ärztin verschrieben werden? Herr Greitemann.
Also die Kosten, üblicherweise die großen Kostenträger, klassisch die gesetzliche Krankenversicherung, wenn es ein Unfall ist, im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung, dann natürlich die, sehr selten die Rentenversicherer. Und zwar dann, wenn beispielsweise das Hilfsmittel zur Sicherstellung einer beruflichen Tätigkeit beispielsweise erforderlich ist. Klassisch wäre so das Beispiel der Diabetiker, der aber auch am Arbeitsplatz Maurer einen Diabetiker-Schutzschuh tragen muss, aber eben auch mit Arbeitssicherheitsschuh-Features drin, damit ihm nicht ein Stein dann einen Fuß verletzt oder sowas. Mhm. Dann ist die Rentenversicherung mit dem Boot. Üblicherweise ist bei den Hilfsmitteln eine Zuzahlung jetzt im Bereich der GKV erforderlich in Höhe von 10%. Das sind dann maximal aber 10 Euro beziehungsweise minimal 5 Euro. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass Versorgungen angeboten werden, beispielsweise klassisch, Sie würden eine orthopädische Einlage kriegen und der Schuhtechniker meint jetzt, gibt verschiedene Modelle, das in Anführungszeichen Kassenmodell wird für so und so viel Euro angeboten. Er sagt, wenn Sie Mehrkosten selber übernehmen wollen, macht er Ihnen, was weiß ich was, noch eine speziell andere Einlage. Mhm.
Herr Greitemann, vielleicht an dieser Stelle erstmal so viel. Wir laufen langsam auf die Nachrichten zu. Wir haben noch viel zu besprechen, beispielsweise auch den Punkt, ob Hilfsmittel wiederverwendet werden können. Was macht man, wenn das Hilfsmittel doch nicht so gut passt, wie erhofft? Die Sprechstunde im Deutschlandfunk heute mit dem Schwerpunktthema Hilfsmittelversorgung von Duschsitz bis Rollator. Als Gesprächsgäste zugeschaltet sind Sibylle Liebchen-Oft von Barrierefrei Leben, ein Verein für Hilfsmittelberatung, Wohnraumanpassung und barrierefreie Bauberatung in Hamburg, und Professor Bernhard Greitemann, ärztlicher Direktor der Klinik Münsterland am Reha-Klinikum Bad Rothenfelde, auch Mitglied im Fachausschuss Hilfsmittelversorgung der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation. Sie können gerne zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wir haben eine erste Anruferin in der Leitung. Guten Morgen, Frau Just. Sie rufen aus der Nähe von Stuttgart an.
Ja, das ist richtig.
Guten Morgen, Ihre Frage bitte.
Ich habe folgende Frage. Ich bin auf beiden Knien stark Arthrose geschädigt, kann nur kurze Strecken am Stück laufen, brauche dann eine Sitzpause und habe jetzt durch eigenes Experimentieren festgestellt, mit einem Laufrad geht es mir super. Das heißt, ich darf auf dem Fußweg bleiben und kann dann Strecken von 12 Kilometer problemlos bewältigen. Jetzt ist das Laufrad aber vermutlich in keiner dieser Hilfsmittelkataloge drin. Und meine Frage ist, wie kann ich mein Laufrad sozusagen als Gehhilfe legalisieren, dass ich auch in Bus und Bahn keine Probleme bekomme, das mitzunehmen?
Frau Just, vielen Dank für die Frage. Frau Liebchen-Oft oder Herr Greitemann, wer möchte zuerst antworten?
Ja. Ist eine interessante Frage, weil durchaus das bei mobilitätseingeschränkten Patienten ja auch andere Hilfsmittel wie Dreirad und so weiter betrifft. Laufrad ist eine Besonderheit, aber ich würde in Ihrem Falle dann in dem Fall den Weg so beschreiten, dass Sie mit dem behandelnden Arzt, den Sie haben, das Problem erörtern, ihm sagen, ich komme im Prinzip damit relativ gut im Alltag klar. Ich umgehe dadurch vielleicht auch eine Operation, die sonst erforderlich wäre. Und das als Einzelfallentscheidung mit einer Verordnung bei den Krankenkassen vorlegen.
Das berührt ja auch eine grundlegende Frage. Der hat uns auch an anderer Stelle noch eine Mail erreicht. Es können auch Hilfsmittel sozusagen verordnet werden die nicht in diesem Hilfsmittelverzeichnis stehen. Wie ist da normalerweise der Ablauf?
Richtig, also das muss man einfach einmal kurz erläutern. Das Hilfsmittelverzeichnis ist keine Ausschlussliste. Das hat das Bundessozialgericht ganz eindeutig festgelegt. Es ist eine Orientierungshilfe, eine unverbindliche allerdings. Und der Arzt kann bei der Verordnung jeweils für den Einzelfall in seiner Entscheidung vom Hilfsmittelverzeichnis abweichen, auch Produkte verordnen, die nicht im Hilfsmittelverzeichnis drin sind. Mein Tipp, dann reicht nicht das normale Rezept mit Diagnose, sondern dann sollte man eine Begründung darunter schreiben, die der Arzt aus schon angesprochenen funktionsstörungsanalytischen Sachen da drunter schreibt. Also zum Beispiel, dass man bei Ihnen in Ihrem Falle reinschreiben würde, Patientin kann damit 12 Kilometer Laufstrecke erreichen, Operation wird vermieden, irgendwie sowas.
Mhm. Ich meine, angeschafft ist das Gerät. Mein Problem ist die Legalisierung sozusagen für Bus und Bahn oder auch Laden.
Genau, ich würde
Frau Liebchenhoff, genau, ich habe Sie gehört. Sie haben jetzt schon gerade den Kommentar gegeben, das ist schlecht, dass das schon angeschafft ist.
Richtig. Genau, sobald ein Hilfsmittel angeschafft worden ist, besteht nicht die Möglichkeit, das über einen Kostenträger im Nachhinein genehmigt und bezahlt zu bekommen. Aber das wissen Sie wahrscheinlich, Frau Just.
Das wäre also der grundsätzliche Hinweis, auf jeden Fall erst die Beratung und erst nach dieser ausführlichen Beratung dann wirklich entscheiden, was angeschafft wird.
Also nach Genehmigung erst kann das Hilfsmittel dann auch angeschafft werden. Ja. Mhm.
Herr Greitemann, wollten Sie noch ergänzen?
Nee, ist absolut richtig.
Mhm. Genau. Aber für andere Leute, die zuhören, würde ich noch mal was Wichtiges an meiner Stelle sagen.
Ja, gerne.
Es gibt noch einen Kostenträger, über den wir noch nicht geredet haben, und das ist das Grundsicherungs- und Sozialamt. Mhm. Weil es gibt auch die soziale Teilhabe. Und in diesem Zuge können auch Hilfsmittel von Sozial- oder Grundsicherungsamt gewährt werden, wenn das Einkommen niedrig ist.
Mhm. Wie ist dann da genau der Ablauf, um sozusagen ein Hilfsmittel zu beantragen?
Also man braucht dann erstmal die Ablehnung von der Krankenkasse. Da würde ich dann genauso vorgehen, wie Dr. Greitelmann gesagt hat. Also Sie brauchen eine Verordnung mit einer Begründung vom Arzt. Und wenn dann eine Ablehnung von der Krankenkasse kommt, wäre das dann der zweite Kostenträger, der gegebenenfalls in Frage kommen würde. Und da würden dann auch die ganzen Krankenakten zusammengesucht werden müssen. Und das geht dann mit der Verordnung vom Arzt und noch einer Begründung dann zum Amt. Und da wird dann entschieden.
Mhm. Frau Just, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die beiden wichtigen Punkte, die Sie mit Ihrer Frage aufgebracht haben. Wir haben jetzt noch eine Minute ungefähr bis zu den Nachrichten. Frau Liebchenhoff, die Frage leite ich an Sie weiter. Uns hat eine Hörerin geschrieben, sie möchte für ihre Mutter eine begehbare Badewanne einbauen lassen. Wie muss sie vorgehen? Wer kann sie beraten? Was wäre da sozusagen ihre Empfehlung? Wie sollte man in so einem Fall vorgehen?
Ja, also ich würde mir das nochmal gut überlegen, muss ich sagen, weil das bedeutet, dass das erstmal ein Eingriff in die Bausubstanz ist. Die Badewanne kann nicht weiter, oder kann auch mal kaputt gehen. Mhm. Und was immer ist, wenn eine Tür in eine Badewanne gefräst ist, dass wir dann immer noch eine Höhendifferenz zu überwinden haben.
Vielen Dank, Frau Liebchenhoff. Ich muss jetzt leider an der Stelle reingehen, weil wir auf die Nachrichten zulaufen. Vielen Dank für die Frage. Das Thema können wir vielleicht gleich auch nochmal aufgreifen. Die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Hilfsmittelversorgung von Duschsitz bis Rollator. Zugeschaltet dafür sind aus Hamburg Sibylle Liebchenhoff von Barrierefrei Leben, ein Verein für Hilfsmittelberatung, Wohnraumanpassung und barrierefreie Bauberatung, und Professor Bernhard Greitemann, ärztlicher Direktor der Klinik Münsterland am Reha-Klinikum Bad Rothenfelde. Er ist auch Mitglied im Fachausschuss Hilfsmittelversorgung der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation. Frau Liebchenhoff, eben haben wir vor den Nachrichten doch recht kurz über das Thema begehbare Badewanne und bauliche Veränderungen gesprochen. Uns hat eine ähnliche Frage noch von einer Hörerin aus Mecklenburg erreicht. Sie ist 85 Jahre alt, wohnt in einer Mietwohnung auf einem Dorf, ist zu 85% gehbehindert. Die Toilette ist zu niedrig und sie hat Schwierigkeiten in der Dusche. Da auch die Frage, wie könnte sie gegebenenfalls Veränderungen in der Wohnung bei ihrem Vermieter beantragen? Vielleicht greifen wir das Thema nochmal auf, was wir eben vor den Nachrichten nur noch kurz angeschnitten haben.
Ja, das halte ich für gut möglich. Also sie kann einen Antrag bei ihrem Vermieter stellen. Das muss sie auch unbedingt machen. Und fragen, ob sie zum Beispiel ein neues Toilettbecken einbauen lassen kann. Und mit der Dusche ist es genauso, ob es ihr möglich wäre, die Dusche umbauen lassen zu können. Wenn sie dann ein Jahr von dem Vermieter kriegt, kann sie einen Kostenvoranschlag erstellen lassen und das bei der Pflegekasse einreichen. Die geben bis zu 4.000 Euro für Umbaumaßnahmen dazu im Zuge der Wohnumfeld verbessernde Maßnahme, wenn sie einen Pflegegrad hat.
Jetzt haben Sie eben bei der anderen Frage gesagt, die Frau, die für ihre Mutter eine begehbare Badewanne einbauen lassen möchte, das würden Sie sich gut überlegen. Vielleicht können wir da auch nochmal anknüpfen.
Ja, weil sie ist ja nicht richtig barrierefrei begehbar, sondern die ältere Dame müsste immer wieder auch eine Höhendifferenz überwinden. Mhm. Also die Tür ist nicht direkt auf der Erde angebracht, sondern etwas höher. Und das bedeutet, dass die ältere Dame dann immer eine Einstiegshöhe von 5 bis 10 Zentimeter je nach Modell hat. Und das kann natürlich schon wieder eine Barriere darstellen. Die Frage ist, was hat sie dadurch gewonnen, wenn sie diese Badewanne einbaut?
Mhm. Was? Also das, ja, Herr Greitemann, gehen Sie ruhig.
Hat die Kollegin völlig recht, kann ich nur unterstützen, weil wir sehen sehr häufig eigentlich eher in der Badewanne eine Gefährdung. Besser sind barrierefrei begehbare Duschen, wo ich eventuell auch mit einem Duschstuhl reinkomme oder einen Klappsitz in der Dusche habe mit Haltegriffen, wo diese Stolpergefahr weg ist, die natürlich, je älter man ist, umso höhere Gefährdungspotenziale aufweist. Ne? Mhm.
Bleiben wir noch ein bisschen bei Hörerzuschriften. Uns hat auch eine Reihe von E-Mails erreicht, in denen von Problemen berichtet wird, Hilfsmittel über private Krankenkassen finanziert zu bekommen. Welche Unterschiede gibt es da im Vergleich zu den gesetzlichen Krankenkassen? Herr Greitemann, ja.
Also normalerweise sind die privaten Krankenkassen auch leistungspflichtig, ähnlich wie die GKV. Sie haben manchmal in den Verträgen Obergrenzen für Hilfsmittel definiert. Und das kann daran liegen, dass dann die Betroffenen Probleme haben.
Mhm. Frau Liebchen, oft haben Sie da auch Erfahrungen schon in diese Richtung gemacht?
Genau, es gibt auch Privatversicherte, die haben sogar die Hilfsmittelversorgung ganz aus ihren Verträgen rausgenommen, um Kosten zu sparen. Die haben natürlich im Alter dann Probleme.
Ja. Mhm. Das heißt,
wofür auf jeden Fall aufgekommen werden muss, ist bei den privaten Versicherungen dann aber für Pflegehilfsmittel auch. Das möchte ich nochmal zusätzlich dazu sagen.
Das habe ich auch noch als Punkt auf dem Zettel. Vielleicht können wir an dieser Stelle da einfach nochmal die Unterscheidung klar machen. Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel. Frau Liebchen oft.
Ja, man unterscheidet da, also man kann da in den Katalog der im Hilfsmittelkatalog gucken, da gibt es eben Gruppen von Hilfsmitteln, die von der Krankenkasse bezahlt werden und dann gibt es auch 3-4 Gruppen spezielle Pflegehilfsmittel. Mhm. Die dienen eben zur Erleichterung der Pflege und die werden dann auch von der Pflegekasse übernommen, diese Kosten. Mhm. Und das kann sowohl vom Arzt beantragt werden, diese Pflegehilfsmittel, oder auch von Pflegekräften bei der Pflegekasse. Mhm. Und das ist unabhängig, ob jemand privat versichert ist oder gesetzlich versichert ist. Diese Pflegehilfsmittel werden, wenn die Indikation dementsprechend ist, dann auch übernommen.
Das betrifft beispielsweise Pflegebetten. Ja. Windelzuschüsse können da reinkommen, Inkontinenzhilfen, aber auch beispielsweise so ein Feature wie den Notfallknopf, den eine alleinlebende Pflegebedürftige beanspruchen kann. Das heißt, da haben sich die Spitzenverbände jetzt auf eine entsprechende Kostenregelung auch geeinigt.
Die Frage hat uns tatsächlich auch per Mail erreicht. Da hat eine ältere Dame gefragt, inwieweit sie so einen Notfallknopf auch abrechnen oder finanziert bekommen kann. Das heißt, das wäre möglich.
Entschuldigung.
Ja.
Stichpunkt ist der Hausnotruf. Hausnotruf, ne?
Ja.
Ist ja die Obergruppe, genau.
Ja. Wir haben einen weiteren Anrufer in der Leitung, Herr Elschner. Guten Morgen. Bei Ihnen geht es darum, dass die Zuständigkeiten der Behörden, was die Hilfsmittelversorgung angeht, da mitunter nicht ganz geklärt sind, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, hallo. Also ich bin Felix Elschner, ich komme aus Weimar, ich arbeite als EUTB-Berater, als ergänzender unabhängiger Teilhabeberater. Und uns erreichen oft Hilfesuchende, also Menschen mit Behinderung oder die davon bedroht sind, gerade in Sachen Hörtechnik, Muss da ein langes Verfahren gemacht werden, um vielleicht eine bessere Hörversorgung zu bekommen, weil die Krankenkasse grundsätzlich zum Beispiel sagt, also die gesetzliche, dass nur Kassengeräte bezahlt werden. Und wenn ein besserpreisiges Gerät erst übernommen werden soll, muss erst so und so viel vorher getestet werden. Es muss belegt sein, dass ein besseres Hörgerät, was eben nicht in der Versorgung drin ist, bezahlt wird. Genauso wie wenn wir über die deutsche Rentenversicherung Hilfsmittel zum Arbeiten. Da haben wir jetzt aktuell einen Fall, der eigentlich im Rollstuhl sitzt und nur mit Orthesen stehen kann und dann im Baumarkt in der Gartenabteilung was machen kann und wirklich noch arbeiten gehen kann und eben nicht als Erwerbsminderungsrentner zu Hause sitzt, sagt die deutsche Rentenversicherung, ja, er benutzt die Dinger ja aber auch im privaten Bereich, da braucht er die doch gar nicht, kann er die sich ja selber bezahlen. Dann brauchen wir die ja nicht für die Arbeit zu stellen. Und das finde ich relativ schade, dass das immer noch so ein mühsamer Weg gerade für die sind, die darauf angewiesen sind, die oft dann gar nicht die Kraft dazu haben.
Mhm. Herr Elschner, vielen Dank. Da waren jetzt zwei Fragen, die ich mir notiert habe. Vielleicht erstmal an Sie, Herr Greitemann. Hilfsmittel, also sowas wie Orthesen, Privatnutzung versus Nutzung bei der Arbeit. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Da gibt es eine Bundessozialgerichtsrechtsprechung zu, die das vielleicht ein bisschen dann auch erklärt. Egal welche Hilfsmittel, also wenn die Rentenversicherung leistungspflichtig sein soll, dann müssen diese Hilfsmittel, egal ob jetzt orthopädische Arbeitssicherheitsschuhe oder Orthesen, die er da trägt, ausschließlich für die berufliche Tätigkeit eines bestimmten Berufes und einer bestimmten Berufsausbildung erforderlich sein. Das heißt, zur Sicherung dieses Arbeitsplatzes, den er sonst verlieren würde. Und dementsprechend argumentiert natürlich die Rentenversicherung in dem Sinne, die Orthesen braucht er auch im allgemeinen, in Anführungszeichen, Leben, für Mobilität, für Gehen etc. Und dann ist die Krankenkasse leistungspflichtig.
Der zweite Punkt war, was ist, wenn ein, ich sag mal, gehobenes Modell für ein bestimmtes Hilfsmittel angeschafft werden soll und nicht das Standardmodell? In welchen Fällen ist das möglich, beziehungsweise wer übernimmt dann die Kosten? Frau Liebchen-Oft vielleicht an der Stelle einmal.
Also ich denke mir, das muss super gut begründet werden, warum eben eine bessere Ausführung unbedingt notwendig sein muss. Und ich würde auch weiterhin denken, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass dann trotzdem der Krankenkasse erstmal angesprochen werden kann und dann weitergeguckt wird, wenn welche Gründe zum Beispiel dann zur Ablehnung führen oder sowas. Da müsste man weitergucken.
Mhm. Herr Greitemann? Aber
grundsätzlich ist es natürlich möglich, wenn man irgendwas gut begründet, dann auch immer die hochwertigere Ausführung zu kriegen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Elektrorollstuhl und Stehrollstuhl. Mhm. Wenn das unbedingt benötigt wird und man das dementsprechend mit verschiedenen Indikationen und Symptomen begründen kann, dann kann das auch gewährleistet werden. Dann ist es wieder eine Einzelfallentscheidung, aber es wäre möglich.
Mhm. Herr Greitemann, wollen Sie an der Stelle ergänzen?
Ja, also prinzipiell ist das richtig. Dieses in Anführungszeichen Begründung haben wir jetzt schon lange versucht, auf ein entsprechendes Formular drauf zu bekommen, weil das Leben einfach leichter macht. Die Sachbearbeiter bei den Krankenkassen sind ja auch nicht irgendwie böswillig oder so. Sie müssen nur legitimieren, dass sie eine entsprechende Versorgung genehmigen. Und dementsprechend finde ich, ist es extrem wichtig, dass man eine ausführliche Begründung dazu schreibt, für was denn der höherwertige Versorgung dabei ist. Das ist auf einem normalen Kassenarztrezept nicht möglich. Ich sage Ihnen jetzt mal aus der Praxis, wie ich das mache. Ich nehme dann einfach zwei Rezepte und klemme die mit einem Tacker zusammen. Das heißt, auf dem ersten steht die Diagnose drauf und die Verordnung, was ich haben möchte, auf dem zweiten dann die Begründung dafür. Bei den Hörhilfen, die angesprochen werden, ich habe vorhin gerade mal nachgeguckt, da ist das wirklich ein Problem. Wir haben inzwischen mehr als 50% der Versorgungen bei Hörhilfen mit Mehrkostenanteil für die Betroffenen. Das heißt, dann sagen wir, okay, von mir aus, du kriegst eine Hörhilfe XY als Krankenkassenhörhilfe. Wenn du eine, in Anführungszeichen, bessere haben willst, wo du vielleicht besser mit zurechtkommst, das besser erprobt hast, dann musst du selber zuzahlen. Und 50% finde ich ist zu hoch.
Herr Elschner, vielen Dank für diese beiden Impulse für die Sendung. Viele Hilfsmittel gibt es ja gebrauchsfertig, zum Beispiel im Sanitätshaus. Da haben wir im ersten Teil der Sendung drüber gesprochen. In welchen Fällen kommt es denn oder muss es auch zu einer individuellen Herstellung oder Anpassung von Hilfsmitteln kommen? Herr Greitemann, vielleicht greifen wir das Thema nochmal auf, beispielsweise bei Prothesen.
Sehr, sehr gute Frage. Bei den Prothesen vielleicht weniger als bei den Orthesen, weil die Prothesen, die Schaftanpassungen sind ja immer sehr individuell. Bei den Orthesen sagt der Gesetzgeber in der Sozialgesetzgebung ganz klar, dass das Konfektionierte, wenn sie passen, zunächst zu bevorzugen sind. Das heißt, Konfektionierte sind die sogenannten Schachtelversorgungen. Kennen Sie alle aus dem Sanitätshaus, da liegt die Bandage XY oder die Orthese XY in einer Schachtel drin und Sie können die in verschiedenen Größen dann probieren. Nun muss man jetzt ehrlich sagen, wir haben natürlich dann auch Patienten oder Betroffene, muss man auch immer sagen, Patienten sage ich immer dann, wenn ich die therapeutischen Behandlungen im Vordergrund habe, das heißt eher die kürzerfristigen Versorgung, Menschen mit Behinderungen dann bei der Langfristversorgung. Mhm. Die sollten primär erstmal konfektioniert gemacht werden. Aber wir haben doch ganz viele Patienten oder auch Betroffene, die letztendlich dann von den Körperausmaßen nicht in diese vorkonfektionierten reinpassen. Und dann sind Maßfertigungen angebracht und angesagt. Das muss ich aber begründen. Mhm.
Frau Liebchen, oft vielleicht auch noch eine Frage, die auch mehrfach auftauchte und die wir im ersten Teil der Sendung auch schon kurz angeschnitten haben. Kann man zumindest bestimmte Hilfsmittel auch zurückgeben? Sind die sozusagen wiederverwendbar?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn die Krankenkasse die Hilfsmittel bezahlt hat, ist es sogar notwendig, wenn die Hilfsmittel nicht mehr benutzt werden, dass man beim Sanitätshaus anruft und sagt, ich brauche es nicht mehr, was mache ich jetzt damit? Und die werden das sicherlich wieder abholen und ich würde auch auf jeden Fall dann die Krankenkasse darüber informieren.
Welche Hilfsmittel betrifft das beispielsweise?
Also das wäre zum Beispiel schon ein einfacher Rollstuhl bis hin zu Elektrorollstühlen oder auch Rollatoren werden teilweise noch wieder abgeholt. Das ist davon abhängig, auch wie das Hilfsmittel überhaupt, wie viel das Hilfsmittel gekostet hat und wie lange auch die Dauer wie lange das Hilfsmittel auch überhaupt genutzt werden kann. Ne? Manche Hilfsmittel sind schon nach 5 Jahren abgeschrieben, dann muss der Versicherte das nicht wieder abgeben. Andere Hilfsmittel können auch 10 Jahre halten, wie zum Beispiel ein Elektrorollstuhl.
Das führt zur Frage, ja? Herr Greitemann, wie werden Qualitätsstandards bei Hilfsmitteln eigentlich geprüft und gesichert? Es muss dann ja zum Beispiel sichergestellt sein, dass dieses Hilfsmittel ja auch sicher wiederverwendet werden kann von einer anderen Person.
Das ist das, was ich gerade ansprechen wollte. Das ist ein Riesenproblem und es wird diese ich sag mal, Wiederverwertung wird viel zu wenig genutzt. Das liegt einfach daran, dass jedes Hilfsmittel zunächst bei der Zulassung erstmal ein CE-Kennzeichen kriegt. Das heißt, wie jeder Küchenmixer oder was weiß ich was, ist es damit erstmal als betriebssicher bezeichnet. So, jetzt ist das aber teilweise sehr hochpreisig. Nehmen Sie mal ein Beispiel aus dem Prothetikbereich, ein Kniegelenk, ein künstliches, was Exoprothesen, also Körperersatz, bildet, Mikroprozessor gesteuert, also ein Computer drin hat. Das kostet schnell 28.000 Euro. Wenn derjenige nach einem Jahr verstirbt, der jetzt das nutzt. Das wäre ja ganz furchtbar, wenn das dann weggeschmissen würde. Und das könnten wir viel häufiger sinnvoll nochmal überholen lassen und dann auch nutzen.
Herr Greitemann, das nehmen wir als Schlusswort für die heutige Sendung, die Sprechstunde zum Thema Hilfsmittelversorgung. Als Gesprächsgäste zugeschaltet waren Sibylle Liebchen oft vom Verein Barrierefrei Leben für Hilfsmittelberatung und Professor Bernhard Greitemann, ärztlicher Direktor der Klinik Münsterland am Reha-Klinikum Bad Rothenfelde und Mitglied im Fachausschuss Hilfsmittelversorgung der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation. Vielen Dank an Sie beide für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Dankeschön.